HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Zum dritten Mal in nur rund 11 Monaten müssen die Israelis an die Wahlurnen. Der Grund für die schwerste Regierungskrise in der Geschichte des Landes steht auch selbst wieder zur Abstimmung. Premier und Likud-Spitzenkandidat Benjamin Netanyahu. Zweimal, im April und im September letzten Jahres, gelang es Netanyahu nicht, bei den Wahlen eine Mehrheit für seinen rechtsreligiösen Parteienblock zu erringen. Diesmal erhofft er sich Rückenwind von der Vorlage des US-Friedensplans für den Nahen Osten. Donald Trump präsentierte den für Israel vorteilhaften Plan nur wenige Wochen vor der Wahl. Tim Assmann berichtet.
Es ist Mittagszeit auf dem größten Markt Jerusalems im jüdischen Westteil der Stadt. In den engen, überdachten Marktgassen reihen sich Lebensmittelgeschäfte an Cafés und Bars. Manche der Marktbesucher kaufen fürs bevorstehende Wochenende ein. Andere trinken schon entspannt ein Bier. Natürlich ist der dritte Wahlkampf in Israel in weniger als einem Jahr auch hier Thema. Und Regierungschef Benjamin Netanyahu, Spitzname Bibi, hat auf dem Markt in Jerusalem viele Fans. Diese Frau in einem der Cafés hat ihn schon bei den beiden Wahlen im letzten Jahr gewählt und wird nun wieder für Bibi stimmen.
Er ist die stärkste Führungskraft der Welt. Das sagen alle. Auf der ganzen Welt wird er geliebt und hier wünschen ihm alle den Tod. Wenn wir Netanyahu abwählen, wäre es so, als würden wir Selbstmord begehen.
Mehr als 10 Jahre regiert Bibi Netanyahu nun schon an einem Stück. Zusammen mit einer Amtszeit Mitte der 90er Jahre ist er länger Premierminister als Staatsgründer Ben-Gurion. Nach der Wahl wird Netanyahu erneut Geschichte schreiben, wenn auch in negativer Hinsicht. Als erster Regierungschef Israels überhaupt soll er wegen des Verdachts der Korruption auf die Anklagebank. Diese Wirtschaftsstudentin, die in einem der Cafés auf dem Markt kellnert, wird ihn trotzdem wählen.
Warum Bibi? Weil ich finde, dass er der Premierminister ist, der am meisten für Israel erreicht hat. Ich glaube auch nicht, dass etwas an den Vorwürfen dran ist. Und selbst wenn er korrupt ist, wenn er wirklich diese Dinge getan haben soll, ist er mir, nach allem, was er für den Staat Israel getan hat, lieber als Gantz oder irgendjemand anderes.
Benny Gantz ist Spitzenkandidat für das Oppositionsbündnis Blau-Weiß, das bei der letzten Wahl im vergangenen September stärkste Kraft vor Netanyahus Likud-Partei wurde. Damals scheiterte nach Netanyahu auch Benny Gantz an der Bildung einer Regierungskoalition. Auf dem Markt in Jerusalem sind seine Anhänger zwar in der Minderheit, aber man findet sie. Diese Frau Anfang 50 wird das Bündnis von Gantz wählen.
Nur Blau-Weiß, denn wir brauchen in diesem Land eine Veränderung. Ich denke nicht, dass ein Premierminister, der vor Gericht stehen wird, regieren kann. Da kann man nichts machen. Benny Gantz ist zwar neu, aber er hat eine Chance verdient. Bibi hat auch einmal angefangen. Jetzt müssen andere die Chance bekommen.
Gantz gegen Netanyahu, Bibi gegen Benny. Diese Personalfrage prägte auch den zurückliegenden Wahlkampf. Und wie schon in den vergangenen Kampagnen, bekam der Amtsinhaber erneut Unterstützung aus dem Weißen Haus. Donald Trump wählt die große Bühne am 28. Januar, als er seinen Plan für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern präsentiert. Der Plan sieht einen palästinensischen Staat unter starken Einschränkungen und für Israel äußerst günstige Bedingungen vor. So sollen alle jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland und das Jordantal offiziell israelisches Staatsgebiet werden. Die USA, sagt ihr Präsident, würden Israels Souveränität über die Gebiete anerkennen, die dem Plan zufolge zu Israel gehören sollten.
The United States will recognize Israeli sovereignty over the territory that my vision provides to be part of the state of Israel. Very important.
Thank you. Sehr wichtig sei das, sagt Donald Trump, und da spricht er sicher auch für den Mann an seiner Seite. Benjamin Netanyahu ist bei der Vorstellung des Plans dabei, und dass die USA nach jahrzehntelanger Blockade grünes Licht für die Annektierung besetzter Gebiete geben, sei eine historische Chance, die ergriffen werden müsse, sagt der Wahlkämpfer Netanyahu.
For too long, far too long, the very heart of the land of Israel.
Viel zu lange wurde das Herz des Landes Israel, wo unsere Patriarchen beteten, unsere Propheten predigten und unsere Könige herrschten, in empörender Weise als illegal besetzt gebrandmarkt. Heute, Mr. President, durchstechen Sie diese große Lüge.
Etam Lus zeigt in Richtung Küste, wo die Skyline von Tel Aviv zu sehen ist. Ra'anana, ein Vorort der Metropole, sei nur 29 Kilometer entfernt, erzählt Etam.
Ra'anana, exactly west to us, 29 kilometers to the sea.
Der Hügel mit dem Haus allerdings, in dem Etam und seine Frau Avital mit ihren 6 Kindern leben, ist völkerrechtlich gesehen nicht in Israel. Vor 19 Jahren kamen Avital und Etam auf diesen Hügel im besetzten Westjordanland, das sie nur Judäa und Samaria nennen. Erst wohnten die beiden in einem Wohnwagen, dann bauten sie das Haus. Avital und Etam sind nationalreligiöse jüdische Siedler, zwei von mehr als 600.000 Israelis, die in den Siedlungen im Westjordanland und im arabischen Ostteil Jerusalems wohnen. Hier in dem Gebiet zu leben, das Israel im Sechstagekrieg 1967 eroberte, ist für die beiden Teil ihres Bekenntnisses zu ihrer Religion und zum jüdischen Staat. Für sie ist klar, dass das jüdische Volk auf dieses Land einen historischen Anspruch hat. Der Nahostplan von US-Präsident Trump, der grünes Licht für eine israelische Annexion der Siedlungsgebiete im Westjordanland gibt, ist für Avital eine gute Nachricht.
Dieses ganze Gerede, das heute in Europa so aktuell ist, zu sagen, das sind Besatzer, lasst uns Siedlungen räumen, lasst uns jeden Juden aus seinem Haus zerren, dieses Gerede wird es Trumps Plan zufolge nicht mehr geben. Für mich ist das sehr wichtig. Ich verstehe diesen Plan als freudige Botschaft. Ich freue mich darüber und sehe ihn zumindest in Teilen positiv.
Avitals Mann Etam hofft, dass die kleine Siedlung, in der er lebt, offiziell von Israel annektiert wird. Er glaubt aber nicht, dass das bald passieren wird, obwohl Benjamin Netanyahu es im Wahlkampf immer wieder angekündigt hat. Mit den Palästinensern in der Nachbarschaft will Etam zusammenleben, in Frieden, aber nicht gleichberechtigt.
Mein Israel basiert auf einem sehr alten Entwurf, den es schon in der Bibel gegeben hat. Demnach gehört das Land dem Volke Israel. Und in diesem Land gibt es Bewohner, die individuelle Rechte besitzen, die ihnen auf keinen Fall abgesprochen werden dürfen. Sie haben aber keine Bürgerrechte.
Etam und Avital Lus sind beide in der nationalkonservativen Likud-Partei. Avital ist mit 15 eingetreten, jetzt ist sie 38, Etam ist ein Jahr älter. Beide stehen hinter dem Likud-Vorsitzenden Benjamin Netanyahu. Die Korruptionsvorwürfe gegen ihn hält Avital für eine Verschwörung von Justiz, Medien und Opposition. Sie spricht von einer Hexenjagd. Die Linken wollen eine rechte Regierung stürzen, glaubt Avital. Für sie ist Netanyahu ein Opfer.
Was er gerade durchmachen muss, liegt einzig und allein an seiner politischen Einstellung. Sie wollen ihn aus dem Amt jagen, denn sie können ihn nicht kontrollieren, so wie sie es gewohnt sind. Viele lange Jahre waren wir davon überzeugt, dass er nicht ausreichend hinter der Siedlungsbewegung steht. Aber wenn wir sehen, was er jetzt durchmachen muss, ändert das meine Meinung völlig. Heute stehe ich an seiner Seite. Ich glaube wirklich, dass er ein großer Staatsmann ist und ich fürchte mich davor, was passieren wird, wenn er die Bühne räumt. Denn wenn ich nach rechts oder links, 360 Grad um mich herum schaue, sehe ich niemanden, der seine politische Macht, seine Weitsicht und sein Charisma besitzt.
Blau-Weiß, wir sind hier, schallt es aus den Lautsprechern. Blau-Weiß, es ist an der Zeit, wir werden gewinnen. Das Publikum klatscht im Takt. Der Kinosaal in einem Einkaufszentrum in Kfar Saba vor den Toren Tel Avivs ist voll. Rund 450 Zuhörer sind gekommen, um den Spitzenkandidaten von Blau-Weiß zu hören. Guten Abend, ruft Benny Gantz in den Saal und er blickt in strahlende Gesichter. Vor ihm sitzt wohlhabender israelischer Mittelstand, gebildet, Durchschnittsalter im Saal über 50. Hier muss der Ex-General Benny Gantz kaum noch jemanden von sich überzeugen. Es ist nun auch sein dritter Wahlkampf mit der immer gleichen Botschaft: Zeit für einen Wechsel.
Es kann nicht sein, dass alles nur durch Macht, Tricks, Ausübung von Druck oder durch Korruption vorangeht. Das muss sich ändern. Ich bin auch nicht bereit, eine Situation hinzunehmen, in der der Premierminister Geschäfte macht, die bis zum Himmel stinken, oder in der er nicht nur auf dem Stuhl des Regierungschefs, sondern auch auf der Anklagebank sitzt.
Benny Gantz will Benjamin Netanyahu an der Spitze des Landes ablösen. In Kwasaba spricht Gantz, der ehemalige Armeechef, 20 Minuten über die Sicherheit Israels, über die Spannungen in der Gesellschaft, das vergiftete politische Klima zwischen rechts und links, über Missstände im Gesundheits- und im Bildungswesen. Den Friedensplan der US-Regierung findet auch Benny Gantz im Kern gut.
Ich denke, dass der Plan von Trump eine hervorragende Basis für den Beginn von Verhandlungen ist. Denn was unterscheidet den Plan von allem, was bis heute vorgebracht wurde? Er sieht der Realität ins Auge, spricht nicht von dieser oder jener illusorischen Grenze und ignoriert auch nicht die Tatsachen vor Ort.
Auch Benny Gantz hat sich für eine Annexion des Jordantals und der Siedlungen in den besetzten Gebieten ausgesprochen. Anders als Netanyahu will Gantz aber nichts überstürzen, sich mit Palästinensern und internationalen Partnern abstimmen. Da die internationale Staatengemeinschaft eine Annexion mehrheitlich ablehnt, ist also unter einem israelischen Regierungschef Gantz mit einem solchen Schritt erst einmal nicht zu rechnen. Das Publikum in Kwasaba stört das nicht. Gantz wirkt bei Auftritten oft hölzern, ist kein herausragender Redner und auch nicht besonders charismatisch. An diesem Abend ist er mit seinem politischen Mitstreiter Gabi Ashkenazi auf der Bühne. Auch er war mal Armeechef. Bei ihren Zuhörern kommen die beiden Ex-Generäle gut an.
Ich bin hierher gekommen, weil es mich wirklich interessiert und weil es Dinge gibt, die ich selbst hören musste. Sein Image ist zum Beispiel nicht gut. Es gibt einige, die sie als Trottel bezeichnen. Zu dem Image gehört auch, dass sie keine Antworten haben und stottern. Ich wollte sie ohne die Journalisten und Kommentatoren sehen. Mir war es wichtig, dass ich mir von ihnen einen eigenen Eindruck verschaffe. Und es war super.
Die Veränderung ist schon seit langem fällig. Nicht nur wegen dem Prozess gegen Netanyahu. An seinen ursprünglichen Grundsätzen, nur zwei Amtszeiten regieren zu wollen, hätte sich Netanyahu halten müssen. Aber er ignoriert das, weil ihm die Macht wahrscheinlich zu Kopf gestiegen ist.
Zu Gast bei Alon al-Sheikh und Frau Tahir. Mit seinen zwei Kindern lebt das Paar im Kibbutz Nir Am, im Süden Israels, direkt an der Grenze zum palästinensischen Gazastreifen. Alon ist 43 Jahre alt, er hat ein eigenes Start-up-Unternehmen. Auch Tahir, sie ist 40, arbeitet im Hightech-Sektor. Die Familie ist typischer israelischer Mittelstand. Ihre Lebensbedingungen an der Gaza-Grenze sind alles andere als normal. Regelmäßig schießen Palästinenser Raketen und Granaten in Richtung Israel. Wenn es Alarm gibt, haben wir nur 15 Sekunden, um die Schutzräume im Haus oder draußen zu erreichen, erzählt Tahir.
Wir leben in einer Art Tischtennisspiel, das auf unserem Rücken gespielt wird, und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen. Wir sind quasi das Netz zwischen beiden Seiten, und das ist sehr frustrierend und hart.
Während seine Frau spricht, hat Alon Fundstücke aus seinem Garten geholt. Eines davon sieht aus wie eine Raketenspitze. Das ist ein Geschoss des israelischen Luftabwehrsystems Eiserne Kuppel, erklärt Alon.
So was hat man eigentlich nicht im Garten. Das ist von der Eisernen Kuppel. Wenn die Palästinenser Richtung Norden schießen, treffen sich die Flugbahnen ziemlich genau über Nir Am. Hier treffen die Abfanggeschosse die Qassam-Raketen. Und dann fällt alles herunter. In großen Stücken und mit einem großen Knall. Auf jede Rakete kommen zwei Abfanggeschosse. Zwischen 2017 und 2019 hatten wir mehr als 200 Alarme, also rund 600 Mal Bumm in den letzten 700 Tagen.
700 days.
Statistisch gesehen würde nur selten jemand durch die Geschosse verletzt oder getötet. Aber es gebe eben eine generelle Gefahr, die sehr belaste, fügt Alon an.
Gerade bist du mit 5, 6 Kindern noch auf dem Spielplatz und dann sitzt du auf einmal 20 Minuten im Schutzraum mit den Kindern und Dutzenden Raketen über deinem Kopf. Wenn du danach rauskommst, bist du nicht mehr derselbe und wirst es nie wieder sein.
Alon und Tahir ist wichtig zu betonen, dass sie nicht als Opfer gesehen werden wollen. Sie leben bewusst in Niam und sind bereit, mit der Situation umzugehen. Sie möchten von der Politik aber gerne wissen, wie es weitergehen soll. Keiner hat einen Plan, sagt Alon, und damit meint er nicht nur die Lage an der Gaza-Grenze. Er vermisst in Israels Politik Visionen für die Zukunft.
Wir stehen an einer Kreuzung und müssen entscheiden, ob wir nach 70 Jahren immer noch das nationale Heim der Juden sind, ein Zufluchtsort vor Antisemitismus, oder ob wir ein anderes Land sind, wie mit streng religiösen und säkularen umgegangen werden soll. Das ist das wirkliche Dilemma. Und in 3 Wahlkämpfen hat niemand irgendetwas dazu gesagt. Das ist die Tragödie. Wir sind ein Randaspekt. Niemand will darüber diskutieren. Niemand.
Es gibt einen Mangel an Führungsstärke, sagt Alon bedauernd. Er wird bei der Wahl voraussichtlich für das Oppositionslager stimmen, auch wenn er von Benny Gantz, dem Spitzenkandidaten des Bündnisses Blau-Weiß, nicht überzeugt ist. Benjamin Netanyahu will er auf keinen Fall unterstützen. Den kann man nicht wählen, sagt Alons Frau Tahir.
Er verbreitet Hass und spaltet. Ich würde ihn nie wählen. Seine Zeit ist vorbei. Er hat viel Gutes erreicht, für die Wirtschaft und in anderen Bereichen aber nicht, soweit es uns angeht, für die wirklichen Bedürfnisse Israels in 2020. Ich glaube nicht, dass seine juristische Lage ihm erlauben wird, so zu arbeiten, wie man es erwartet.
Benjamin Netanyahu ist wegen Untreue, Betrugs und Bestechlichkeit angeklagt. Es geht unter anderem um die Annahme von Luxusgeschenken. Außerdem soll Netanyahu einem Medienunternehmer wettbewerbsrechtliche Vorteile verschafft haben, im Gegenzug für positive Berichterstattung. Bibi Netanyahu weist die Vorwürfe zurück und spricht von einem Putschversuch durch die Justiz. Im Wahlkampf hat sich Netanyahu zuletzt vor allem auf die Suche begeben, auf die Suche nach den 300.000. So viele Anhänger seiner Likud-Partei sind bei der letzten Wahl im vergangenen September zu Hause geblieben, glaubt Netanyahu. Nun sucht er also, zum Beispiel im Publikum einer Wahlveranstaltung in der Siedlung Ariel im Westjordanland. Bibi holt sich einen jungen Mann nach vorne und fragt, Leroy, gehörst du zu den 300.000?
Leroy, du gehörst zu den 300.000?
Er habe nicht gewählt, weil er sicher war, dass Netanyahu gewinnt, sagt Leroy. Kommst du jetzt? Fragt Netanyahu. Wirst du Likud wählen? Klar, sagt Leroy. Bibi sei der König. Nein, nein, unterbricht ihn Bibi. Ich will, dass du es sagst, dass du nicht gewählt hast, jetzt für den Likud stimmst und die 300.000 an die Wahlurne gehen. Leroy stammelt etwas, kriegt es aber hin und bekommt dafür ein Dankeschön von Netanyahu. Dann richtet sich Netanyahu an die Nichtwähler und sagt, ich komme zu euch nach Hause. Nur ein paar hundert Zuhörer passen in den Saal in Ariel. Die Presse wurde, wie meist in Netanyahus Wahlkampf, ausgesperrt. Die Veranstaltungen werden per Facebook übertragen und über die sozialen Medien verbreitet. Die Mobilisierung wirklich aller Wähler des rechtsnationalen Lagers ist die Mission des Wahlkämpfers Netanyahu. Den Umfragen zufolge haben seine Likud-Partei und deren potenzielle national- und streng religiöse Koalitionspartner keine Chance auf eine eigene Parlamentsmehrheit. Der Likud wird möglicherweise erneut nur zweitstärkste Kraft hinter Benny Gantz und seinem Bündnis Blau-Weiß. Der wiederum könnte eine Minderheitsregierung bilden, toleriert durch die vereinigte Liste der Parteien der arabischen Minderheit im Land. Dass Benny Gantz ein Ministerpräsident unter Duldung der arabischen Parteien sein könnte, thematisiert Benjamin Netanyahu gebetsmühlenartig. Gantz kann das nicht abstreiten, sagt Netanyahu in Ariel.
Er kann es nicht. Er leugnet es jetzt. Ist euch aufgefallen, was er dazu sagt?
Er sagt, ich werde keine Regierung bilden, in der die Vereinte Liste vertreten ist. Aber das sagt ja auch keiner.
Es ist früher Vormittag in einer Apotheke in Taipei und Amane Massava bedient die ersten Kunden. Die 52-Jährige hat Pharmazie in Düsseldorf studiert, kam dann zurück in ihre Heimat und lebt nun mit Mann und drei Kindern in Taipei, eine halbe Autostunde nordöstlich von Tel Aviv.
Ich habe immer gesagt, ich bin eine Palästinenserin, die in Israel lebt, weil ich israelischen Pass habe und ich bin geboren, hier geboren. Ich habe das nicht gewählt. Das ist nicht einfach, aber das ist so. Ich kenne mich anders.
Nach Nazareth ist Taipei mit seinen gut 50.000 Einwohnern die zweitgrößte arabische Stadt im israelischen Staatsgebiet. Die Menschen hier haben die volle israelische Staatsbürgerschaft. Viele von ihnen arbeiten in mehrheitlich jüdisch-israelischen Städten, auch der Ehemann von Apothekerin Amane.
Er fährt jeden Tag nach Jerusalem. Er ist Zahnarzt, hat auch in Deutschland studiert und er arbeitet jetzt im Gesundheitsamt, im israelischen Gesundheitsamt. Er hat eine gute Stelle.
Taipei grenzt direkt an das von Israel besetzte palästinensische Westjordanland. Der Plan von US-Präsident Trump für eine Lösung des Nahostkonfliktes sieht vor, dass Taipei und andere Städte mit arabischer Einwohnerschaft nicht mehr zu Israel, sondern zu einem möglichen palästinensischen Staat gehören könnten. So steht es auf Seite 13 des US-Plans. Gefragt wurden die rund 350.000 Einwohner der betroffenen Orte nicht. In einem Café im Stadtzentrum von Taipei hat sich Reda Jaba Zeit für ein Gespräch genommen. Reda ist Anwalt und er war einmal Mitarbeiter eines arabischen Abgeordneten in Israels Parlament, der Knesset. Der Trump-Plan stößt bei den arabischen Israelis auf große Ablehnung. Reda Jaba ist da keine Ausnahme.
Every Arab realized that we are in a moment in history.
Jeder hat verstanden, dass es hier um einen historischen Moment geht, dass wir unsere Staatsbürgerschaft nicht aufgeben können, dass sie wichtig für uns ist. Nicht, weil wir uns in den jüdischen Staat verliebt hätten. Wir haben hier in 72 Jahren etwas sehr Wertvolles geschaffen. Und das wollen wir behalten.
Der Staat Palästina, so wie er im Trump-Plan beschrieben wird, ist aus Sicht der arabischen Israelis kein unabhängiger Staat. Das Kerngebiet Palästinas im Westjordanland wäre an allen Seiten von Israel umgeben und hätte keine eigenen Grenzen zu anderen Ländern. Für die arabischen Israelis wäre der Wechsel in diesen Staat schlicht ein sehr schlechter Tausch. Benjamin Netanyahu hat im Wahlkampf einen Bevölkerungstausch ausgeschlossen und gesagt, niemand werde entwurzelt werden. Doch das sieht der Trump-Plan auch gar nicht vor. Darin geht es um einen Gebietstausch und den hat Netanyahu nicht ausgeschlossen. Erklärtes Wahlziel der gemeinsamen Liste der arabischen Parteien ist, auch bei dieser Wahl, Netanyahu zu stürzen. Apothekerin Amane Massava wird die Vereinigte Liste wählen und sie hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung der arabischen Israelis.
Das ist so, so wichtig. Das ist wichtiger als anderes Mal. Jeder, der nicht wählt, dann gibt seine Stimme zu Netanyahu.
Wenn die Umfragen annähernd zutreffen, wird auch nach dieser Wahl keines der beiden Lager eine Parlamentsmehrheit haben. Es könnte zu einer vierten Wahl kommen. Gespräche über eine große Koalition zwischen dem Likud und Blau-Weiß scheiterten bisher immer an der Frage, welche Rolle der unter Korruptionsanklage stehende Benjamin Netanyahu künftig in einer Regierung spielen soll. Da nun klar ist, dass er sich bald vor Gericht verantworten muss und er auch keine Aussichten auf parlamentarische Immunität hat, könnte es sein, dass Netanyahu den Weg doch freimachen muss, sagt der Politikwissenschaftler Amir Fuchs vom israelischen Demokratieinstitut.
Es ist völlig klar, dass ohne Netanyahu eine Koalition innerhalb von 2 Tagen möglich wäre. Die Positionen von Blau-Weiß und dem Likud sind zwar nicht völlig identisch, aber man ist nah genug beieinander, um koalieren zu können.
König Bibi ist das entscheidende Teil im israelischen Politpuzzle. Noch hofft Netanyahu auf eine Parlamentsmehrheit. Er will im Amt bleiben, auch wenn er gleichzeitig vor Gericht steht.
Netanyahus letzte Chance. Über Israel vor den Wahlen war das unser Korrespondent in Tel Aviv, Tim Aßmann. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de.